Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute ist der 11. Dezember 2023. Es ist 18 Uhr abends. Ich darf Ihnen Frau Astrid Heinzel vorstellen. Frau Heinzel ist stellvertretende Obfrau der Österreichischen Gesellschaft für ME/CFS. Diejenigen, die das per Bild auf YouTube oder ähnlich sehen, sehen jetzt auch die Webseite eingetragen. Sie ist unter mecfs.at erreichbar. Ich möchte sie Ihnen ganz, ganz dringend empfehlen, denn es sind ganz viele relevante Informationen auf dieser Webseite über die Erkrankung, über die wir jetzt gleich sprechen werden. Aber es ist umso schöner, dass aufbauend auf dem, was wir hier sehen, eben auch Frau Heinzel da ist und uns aus erster Hand erzählen kann, worum es da geht und was die Krankheit ist und was da zu tun ist. Frau Heinzel, können Sie erstens vor allem danke mal, dass Sie sich die Zeit nehmen. Können Sie uns kurz schildern, was ME/CFS ist und warum das ein Thema ist, das zunehmend in Österreich doch den einen oder anderen auch beschäftigt?
Ja, guten Abend. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Also wir freuen uns sehr als Patientinnenorganisation, dass das Thema heute sichtbar wird und vielen Dank dafür. ME/CFS steht für myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom, und es ist eine schwere neuroimmunologische Multisystemerkrankung. Was heißt das? Das heißt, es kommt in unterschiedlichen Körpersystemen zu Problemen, zu Fehlfunktionen, also im Stoffwechsel, im Kreislaufsystem, im Nervensystem. Die Krankheit ist sehr komplex, also eben weil unterschiedliche Körpersysteme betroffen sind, und die Krankheit ist auch sehr, sehr schwer. Also sie führt schon in der, und das muss man wirklich unter Anführungsstriche setzen, in der leichtesten, in der mildesten Form schon zu massiven körperlichen Einschränkungen, und sie führt bei Betroffenen bis hin zur völligen Pflegebedürftigkeit, bis hin zur künstlichen Ernährung. Da kann man sagen, ein Viertel der Betroffenen ist so schwer betroffen, dass sie weder das Haus verlassen können, dass sie weder das Bett verlassen können und wirklich auch so schwer krank sind, dass sie sehr reizempfindlich sind und in dunklen, abgedunkelten Räumen völlig isoliert und leise liegen müssen und pflegebedürftig sind.
Also in der Extremform ist das dann ein Leben, in dem man im Bett liegt, reizabgeschottet im Bett liegt und keine Aussicht auf Besserung hat letztlich, nicht? Oder viele keine Aussicht auf Besserung haben.
Ja,
Das
also die Aussichten auf Besserung oder auf sagen wir, so Spontanheilung sind minimal. Also es ist wirklich sehr selten. Die Situation ist so, dass es aktuell keine Medikamente zur ursächlichen Behandlung gibt. Das heißt, es gibt für ME/CFS nichts, was man einnehmen kann, um jetzt die Krankheit ursächlich zu behandeln. Das, was im Moment möglich ist, dass man Symptome lindert. Und das Symptombild von ME/CFS ist sehr breit. Wenn ich das auch noch kurz ein bisschen erklären kann, um das vielleicht auch nachvollziehbar zu machen. Also im Zentrum der Krankheit steht die Post-Exertional Malaise, kurz PEM. Das steht für eine Form von Belastungsintoleranz, bei der sich der Zustand nach Anstrengung verschlechtert. Also das ist das Kernsymptom, das ist das typische Symptom von ME/CFS. Und das schaut für die Betroffenen so aus, dass jede Anstrengung folgt einer Zustandsverschlechterung. Und je nachdem, also es gibt, wie ich schon erwähnt habe, unterschiedliche Schweregrade. Das kann für Personen, die ME/CFS noch nicht so stark ausgeprägt entwickelt haben, kann es noch sein, dass eine Teilzeitarbeit möglich ist, aber dann dafür der Rest des Lebens oder der Rest der Zeit quasi genutzt werden muss, um sich eben zu erholen. Das kann sein, dass noch ein kleiner Spaziergang möglich ist und danach verschlechtert sich der Zustand. Das kann aber, und das sind Formen, die kann man sich schwer vorstellen, wenn man niemanden kennt, der ME/CFS hat, aber das kann für die Schwerstbetroffenen das Aufsetzen im Bett sein. Das kann ein Wort zu sprechen sein. Das kann sein, dass jemand ein Wort mit mir spricht, das schon zu so einer Überanstrengung führt, dass der Zustand sich danach wirklich nochmal drastisch verschlechtert. Also das sind dann die Grenzen des Möglichen wirklich sehr, sehr eng. Zusätzlich zu dieser Post-Exertional Malaise kommen dann Schlafstörungen, Das heißt, dass der Schlaf nicht erholsam ist, dass man nicht schlafen kann. Es kommt ganz, ganz typisch zu Kreislaufregulationsstörungen, das heißt Schwindel, Herzrasen. Und dann gibt es weitere Symptome wie typischerweise Schmerzen. Und zusammengefasst ist es sehr komplex und sehr schwierig, jemanden zu vermitteln, was heißt ME/CFS. Aber ein Bild, das vielen Betroffenen hilft, es zumindest ein bisschen begreifbarer zu machen, ist, man kann sich das vorstellen, wie wenn man dauerhaft in einer wirklich massiven, schweren Grippe gefangen ist. Also wirklich mit Schwindel, Kopfschmerzen, man kann sich nicht konzentrieren, selbst der Fernseher ist zu laut, die Bilder sind zu schnell. Es fällt einem schwer, sich auszudrücken. Und je mehr man macht, desto schlimmer wird dieser Zustand. Also so kann man das vielleicht ein bisschen begreifbar machen.
Zwei Fragen. Wie kriegt man das und wie viele in Österreich sind betroffen?
Also ME/CFS wird vor allem durch Infektionen ausgelöst. Das sind bakterielle Infektionen, aber auch vor allem virale Infektionen. Das kann das EBV-Virus sein oder jetzt auch eben Covid-19 kann ME/CFS auslösen. Und die zweite Frage, wie viele Menschen sind betroffen, ist eine sehr schwierige. Es gibt keine Zahlen, keine definitiven Zahlen. Das ist eine Frage der Erhebungsmethode. Es ist auch eine Frage der Diagnosekriterien, die da angewandt werden. Die CDC, also die Centers for Disease Control in den USA, haben jetzt vor ein paar Tagen eine neue Umfrage veröffentlicht, nach der 1,3% der Bevölkerung ME/CFS hätten. Das wären in Österreich 117.000 Menschen. In Deutschland gibt es Zahlen aus dem Jahr 2022, wonach 500.000 Menschen mit ME/CFS, also wirklich der Diagnose ME/CFS behandelt wurden. Präpandemische Studien liegen so zwischen 0,3 und 0,9% der Bevölkerung. Das wären wiederum zwischen 26.000 und 80.000 Menschen in Österreich. Also das ist eine Frage, die ist sehr schwierig zu beantworten. Aber was auf jeden Fall feststeht, das sind zwei Punkte. Das eine ist, durch die Pandemie wird es mehr. Also es ist auf jeden Fall so, Expertinnen und Experten gehen mindestens von einer Verdoppelung aus, der Zahl der Betroffenen. Und die Zahl war schon vor der Pandemie im Bereich der 10.000 in Österreich. Die zweite Sache, und das ist halt für Österreich speziell und traurig, fällt mir jetzt kein anderes Wort ein zur Beschreibung. Es gibt in Österreich keine Form der Erhebung. Also es gibt weder Studien, die versuchen, die Prävalenz einzuschätzen, noch gibt es eine umfassende Erhebung im niedergelassenen Bereich. Und das heißt, wir haben die offizielle Zahl für Österreich 2022 liegt bei 144 Patientinnen und Patienten. Und wenn man sich das anschaut im Bezug, auch wenn die Spanne der internationalen Zahlen jetzt doch relativ groß ist, aber in Bezug zu den internationalen Zahlen steht das halt in keinster Relation. Und das Problem ist aber, dass eben diese quasi fehlerhafte Zahl aber die Grundlage für die politische Willensbildung in Österreich ist. Und das ist halt für die ME/CFS-Betroffenen sehr, sehr tragisch.
Also wenn ich das wiederholen darf, es ist also ungefähr um den Faktor 100 falsch, nicht? Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Wenn es 100 offiziell gibt und es sind aber Zehntausende, dann ist das also 1% oder weniger von dem, was es wirklich gibt.
Wenn wir uns mehr an die deutschen Zahlen halten und die für 2022 oder 2021 um die 500.000 Betroffene ausgehen und wir den Faktor 10 runterrechnen, sind wir auf jeden Fall bei 50. Also und bei uns, also offizielle Zahl ist 144.
Ja, und wie lässt sich das erklären? Also wo sind die anderen 49.900?
Erklären lässt sich das in der Erhebung. Also es gibt in Österreich keine Erhebung oder systematische Erhebung nach Diagnosen, nach Krankheiten im niedergelassenen Bereich. Das heißt, die offiziellen Zahlen in Österreich kommen alle aus dem stationären Bereich oder aus den Reha-Einrichtungen. Ich habe jetzt die Reha-Zahlen nicht hinzugezogen. Da kommen dann insgesamt auf 1.300 oder so. Also erhoben wird nach Krankheiten und Diagnoseschlüssel in Österreich nur im stationären Bereich. Und da also fehlt absolut die Expertise für ME/CFS. Es gibt keine Spezialambulanzen für ME/CFS. Die Menschen mit ME/CFS werden im Gesundheitssystem so einfach nicht sichtbar. Und dazu kommt, dass viele Betroffene, also ich habe vorhin schon erzählt, ein Viertel der Betroffenen ist so schwer krank, dass sie auch gar nicht mehr so einfach stationäre Behandlungen in Anspruch nehmen können. Also die sind schon einfach viel zu krank, das klingt paradox, aber das ist leider im Fall der ME/CFS-Betroffenen so, die können nicht einfach sich in stationäre Behandlung begeben, weil deren Zustand schon so gravierend und so schwer ist, dass jede Anstrengung massive Auswirkungen hätte.
Und Sie haben vorher gesagt, so in einem Nebensatz, aber ich möchte ihn gern wiederholen, dass man damit rechnet, dass mit Covid die Zahl der Betroffenen sich verdoppelt, nicht? Und dass wir also Zehntausende Langzeitbetroffene gerade produziert haben oder produzieren.
Ja, also den Trend sieht man in den deutschen Zahlen bereits. Also die sind eben 2021 dann schon nochmal sprunghaft angestiegen. Und davon ist auszugehen, dass hier wirklich Zehntausende Betroffene neu dazukommen.
Und kann man individuell prognostisch sagen, wer besonders, also wen es erwischt sozusagen, oder ist es komplett unvorhersehbar?
Betroffen sind vor allem junge Menschen. Da gibt es zwei Altersgipfel aus der ME/CFS-Literatur. Das ist zwischen 10 und 19 und 30 und 39. Das sind so die statistisch gesehen die Hauptzeiten, in denen die Krankheit ausbricht. Das heißt natürlich nicht, dass nicht noch Jüngere oder Ältere betroffen sein können. Ja? Also, aber es trifft vor allem junge Menschen und es trifft zu zwei Drittel trifft's Frauen. Mhm. Und vielleicht noch ein Satz. ME/CFS als eine von den Formen von Post-Covid, da ist dann halt schwierig, da muss man sich dann anschauen, gerade wenn darüber gesprochen wird, weil Sie fragen, welche Faktoren gibt es, die zum Beispiel das Erkranken an Post-Covid besonders fördern. Und da muss man sich dann halt bei Aussagen und Studien zu Long-Covid und Post-Covid immer genau anschauen, welche Gruppe an Patientinnen wurde hier untersucht. Also das sind nicht die typischen Patientinnen über 60, die einen Spitalsaufenthalt hinter sich haben, sondern das sind vor allem junge Betroffene, die einen sogenannten milden Verlauf haben, also das heißt nicht hospitalisiert sind. Und wenn man sich das also ME/CFS als Form von Long- oder Post-Covid in so Studien anschaut, muss man immer schauen, welche Gruppe von Patientinnen wurde hier genau angeschaut.
Genau, und also zwei Sachen, die ich schon wieder, wenn ich da hervorheben möchte. Erstens, mild bedeutet in dem Fall eben, man ist im Wesentlichen nicht arbeitsfähig, ja, aber gemessen an den ganz schweren Fällen kommt man halt eben, wie Sie richtig vorher beschrieben haben, halt dann vielleicht noch auf einen Spaziergang oder Ähnliches. Aber das sind nicht Menschen, die ohne weiteres in einen Arbeitsprozess wieder reintegrierbar sind. Und sie sind sehr jung und sie sind überproportional weiblich. Ne?
Genau, also der zweite Punkt ist sehr gut zusammengefasst. Und zum ersten, also mild, das war auf zwei Sachen bezogen. Also mild ist vor allem der Covid-Verlauf, das heißt also junge Personen, die nicht hospitalisiert sind, entwickeln auch ME/CFS und eben mild, das ist in dem Fall und wird zu Recht von den Betroffenen oft kritisiert, dass die Wortwahl hier ein bisschen zynisch ist, weil wirklich eine milde oder eine leichte Form von ME/CFS eben schon massive Einschränkungen auf das Leben hat. Also wir sprechen davon, wenn man so die Literatur ein bisschen hernimmt, dann wird da oft gesprochen, so einer Reduktion des Lebens auf quasi 50%. Und das sind dann die milden Verläufe. Das heißt, die können vielleicht noch Teilzeit mit irgendeiner Unterstützung arbeiten und das war's. Also ich meine, das muss man sich schon nochmal vielleicht hernehmen, den eigenen Kalender und mal schauen und 50% des Lebens hinausstreichen. Und da muss man mit hineinrechnen, Dinge wie Haare waschen, duschen, Geschirrspüler ausräumen. Das sind Dinge, die einen mit MECFS halt schon massiv fordern können. Und dann sprechen wir von einer milden Form von MECFS.
Ja, gut oder nicht gut. Und aus dem allem ergibt sich ja jetzt das eine oder andere, was man politisch, rechtlich schlussfolgern kann oder rechnen kann oder sagen kann. Man kann sicher viel über Covid sagen, aber man kann zunächst einmal auch ganz viel über die Erkrankung selbst sagen. Und Ihre Gesellschaft ist ja vor einiger Zeit, sind jetzt 2 Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit einer entsprechenden Petition auch an den österreichischen Gesetzgeber herangetreten. Also es gibt eine entsprechende auf der Webseite des Parlaments auch abrufbare und auf Ihrer Seite näher dargestellte Petition Ihrer Gesellschaft, deren Ziel es ist, die Situation der Betroffenen, soweit das eben politisch und rechtlich möglich ist, zu verbessern. Können Sie vielleicht kurz zusammenfassen, erstens, was Sie wollen als Gesellschaft, zweitens, was davon nach 2 Jahren umgesetzt wurde und vielleicht drittens, was sich daraus jetzt für die nächsten 1 bis 2 Jahre ergeben würde?
Ja, voll. Und ich füge vielleicht noch viertens als erstes dazu, wie sind wir dazu gekommen? Also es war, wir haben vor 2 Jahren begonnen, uns politisch einzusetzen und haben ja hoffnungsvoll und vielleicht auch ein bisschen naiv begonnen, verschiedene politische Akteurinnen und Akteure zu kontaktieren und ihnen versucht aufzuzeigen, wie die Lage und die Situation der MECFS-Betroffenen in Österreich ist. Dem ist eine Erhebung 2021 vorangegangen, die wirklich gezeigt hat, alleine zur Diagnose braucht es in Österreich 5 bis 8 Jahre. Also das war vor der Pandemie, jetzt hat sich die Lage sicher verändert. Das Thema hat auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, aber trotzdem, also bis zur Diagnose ist es immer noch ein sehr, sehr weiter Weg. Und wir haben solche Dinge erhoben in der Gruppe der Betroffenen und haben dann begonnen, damit politische Akteurinnen und Akteure zu kontaktieren und haben daraus ist dann eine Petition entstanden. Und der Prozess der Petition war sehr, sehr fordernd, aber da muss ich auch dazu sagen, also es steht auch auf unserer Seite, wir haben innerhalb von kürzester Zeit 27.000 internationale Unterstützungserklärungen gehabt, also knapp 20.000 davon aus Österreich. Das war großartig, da möchte ich mich auch nochmal bei allen bedanken, die da unterschrieben haben, die dafür Werbung gemacht haben. Das war wirklich in kürzester Zeit haben wir da versucht, Stimmen aufzustellen. Und von da weg ist es dann in den Petitionsausschuss gegangen. Im Petitionsausschuss gibt es so 3 mögliche Wege. Da gibt es den Weg, dass die Petition abgelehnt wird. Es gibt die Möglichkeit, dass die Petition zur Kenntnis genommen wird. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass die Petition weiter überwiesen wird in einen Fachausschuss zur weiteren Behandlung. Und wir haben insgesamt 1,5 Jahre lang war unsere Petition im Petitionsausschuss immer wieder Thema. Es wurden sehr, sehr viele Stellungnahmen eingeholt. Wir haben sehr intensiv versucht, auch Stellungnahmen, unterstützende Stellungnahmen von unterschiedlicher Seite einzubringen. Auch da nochmal ein herzliches Danke, wirklich. Das war sehr viel Arbeit, aber sehr positive Arbeit, weil wir hier wirklich viel Unterstützung bekommen haben. Die Petition war dann immer wieder Thema im Ausschuss. Es wurden dann immer wieder die Stellungnahmen, die abgegeben wurden, besprochen. Es wurden dann aber auch vom Ausschuss selbst Stellungnahmen angefordert, wie zum Beispiel von der Medizinischen Universität Wien oder von den Sozialversicherungsträgern, von den unterschiedlichen Ministerien. Und so ist es dann im April diesen Jahres, also 2023, vom Petitionsausschuss in den Gesundheitsausschuss gegangen und dort dann sehr schnell gab es einen Entschließungsantrag, der von allen Fraktionen dann wirklich auch unterstützt und beschlossen wurde. Und das habe ich vielleicht noch vergessen zu sagen, unsere Forderungen, also grob zusammengefasst, wir wollen einfach, dass die Situation der MECFS-Betroffenen sich in Österreich wirklich strukturell verbessert. Das auf 4 Ebenen. Es braucht mehr Information und Aufklärung. Es muss MECFS wirklich bekannter sein vor allem im Gesundheits- und Sozialsystem. Es braucht medizinische Versorgungsstrukturen, in denen die Betroffenen wirklich gut versorgt sind, in denen es von der Diagnosestellung bis zu einem Behandlungsplan möglich ist, ohne eben 5 bis 8 Jahre herumzuirren. Es braucht eine solide soziale Absicherung, das heißt, Betroffene dürfen nicht jahrelang gerichtlich um Anerkennung und Absicherung kämpfen, und es braucht eine wirklich substanzielle Forschungsförderung, und mit diesen 4 Forderungen sind wir quasi diese 1,5 Jahre durch den Petitionsprozess gegangen, und im Entschließungsantrag gab es dann zusammengefasst eine Aufforderung an das Gesundheits- und Sozialministerium und an das Forschungs- und Bildungsministerium, hier sich einzusetzen, dass die Situation sich verbessert, ganz konkret ein Beratungsgremium auch zu schaffen, ins Leben zu rufen, MECFS in Leitlinien zu verankern, unter Einbeziehung der Patientinnenorganisationen, und hier wirklich schauen, dass man im Gesundheitssystem mit allen Playern die Situation verbessern kann, also breiter formuliert, und auch in der Forschung konkrete Schritte folgen. Bevor ich vielleicht, wenn das in Ordnung ist, bevor ich auf das eingehe, was daraus geworden ist, wäre es okay, wenn ich noch kurz zur Situation der Betroffenen in Österreich noch ein bisschen ausholen würde.
Unbedingt.
Wie wir vielleicht zu diesen Forderungen gekommen sind, zu diesen 4. Also ich habe schon erzählt, dass es relativ lang bis zur Diagnose braucht, und die Situation der Betroffenen in Österreich ist katastrophal. Also wir sagen das nicht, um irgendwie Klicks zu generieren oder so, sondern es ist wirklich eine Versorgungskrise. Man kann sich das oft als Außenstehender nicht vorstellen, in welchen Lebensumständen MECFS-Betroffene in Österreich leben müssen. Und das betrifft vor allem 2 Ebenen. Das eine ist die Gesundheitsversorgungsebene, also im Gesundheitssystem. Thema Diagnose haben wir schon gesagt, dass die wirklich sehr, sehr lang braucht, dass es hier nicht genug Expertise gibt. Menschen werden jahrelang herumgeschickt. Oft wird ihnen gesagt, naja, wir finden in ihrem Blutbild nichts. Sie schauen ja eh halbwegs gesund aus, machen es halt eine Psychotherapie und ein bisschen Sport, und dann wird das schon. Und das zweite ist eben das, was ich auch jetzt schon angesprochen habe, ist die medizinische Behandlung. Also wenn es in der Diagnose schon hapert, dann ist es in der Behandlung entsprechend setzt sich das dann dort fort. Und das größte Problem ist, ich habe erzählt, dass das Hauptsymptom und das Kernmerkmal der Erkrankung ist, dass sich jede Überanstrengung, jede Anstrengung wirkt sich halt gravierend wirklich auf die Betroffenen aus, auf den Zustand. Ich habe vergessen dazu zu sagen, dass das auch eine bleibende Entwicklung sein kann. Das heißt, wenn man wenn die Betroffenen zu stark über die eigenen Grenzen drüber gehen, dann kann das wirklich dazu führen, dass sie bis zur Bettlägerigkeit sich verschlechtern. Also das heißt, die Betroffenen können nicht mit ihren Ressourcen unvernünftig umgehen, weil jede Zustandsverschlechterung und jedes Mal, wenn man eben in diese Post-Exertional Malaise hineinkommt, und die Betroffenen sagen dann zu dieser akuten Verschlechterung, das ist ein Crash, weil es fühlt sich auch tatsächlich so an wie ein brutaler und massiver Unfall. Je mehr man eben in diese Crash hineinkommt, desto höher ist die Gefahr, dass man nie wieder hinauskommt, und desto höher ist die Gefahr, dass man auch bettlägerig bleibt. Und wird MECFS eben nicht richtig anerkannt und nicht richtig erkannt, und kommt es dann oft zu einer falschen Behandlung, nämlich zu einer Behandlung, die für psychiatrische Erkrankungen gedacht und dort auch sinnvoll ist, nämlich Aktivierungstherapie, Bewegungstherapie, Aufbautraining und Psychotherapie. Und diese Ansätze können aber bei MECFS eben katastrophale Folgen haben, wenn man im Sinne eines Aufbautrainings eben über die eigenen Grenzen drüber geht, führt das bei Betroffenen nicht zum Aufbau der Leistung, sondern eher also zum Abbau und zu katastrophalen Folgen. Also das sind so die Grundprobleme von Diagnose und Behandlung. So, und jetzt kommt dazu, dass die Krankheit sehr komplex ist. Es gibt unterschiedliche Störungen im Körper, in den unterschiedlichen Körpersystemen. Und es gibt aber nicht den einzelnen Biomarker. Das heißt, ich kann nicht zum Hausarzt oder zur Hausärztin gehen und sagen, bitte, ich hätte gerne einen Test für MECFS, sondern es ist halt eine sehr durchaus komplexe Diagnose. Man muss unterschiedliche Untersuchungen machen, von den Kreislauf sich anschauen, das Nervensystem sich anschauen. Es gibt klinische Diagnosekriterien und da braucht es einfach Expertise und Erfahrung. Und die ist im Gesundheitssystem so nicht vorhanden. Es gibt keine Anlaufstellen. Also wenn man das von anderen sehr schweren und komplexen Krankheiten kennt, dann hat der Hausarzt oder die Hausärztin zum Beispiel einen Verdacht auf, jetzt als Beispiel, Multiple Sklerose oder Parkinson oder eine andere schwere Erkrankung und überweist dann weiter zum Beispiel in eine Spezialklinik. Und das gibt es einfach für MECFS nicht. Also es gibt keine Spezialkliniken. Es gibt ein paar Ärztinnen und Ärzte, die haben sich in Österreich auf MECFS spezialisiert. Die sind aber alle privat zu zahlen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, die meisten haben einen Aufnahmestopp. Also wir werden sehr, sehr häufig gefragt, ich habe den Verdacht, dass ich MECFS habe, wohin kann ich gehen? Und wir haben zwar eine Liste von Ärztinnen und Ärzten, aber viele davon haben leider einen Aufnahmestopp, weil sie überlaufen sind. Und zudem zusätzlich bräuchte es halt, wie bei anderen komplexen, schweren Erkrankungen auch, eine laufende Betreuung und Behandlung. Und auch da findet man in Österreich kaum Spezialistinnen. Und die niedergelassenen Ärztinnen und die Hausärztinnen, die es in Österreich gibt, sind oft von der Krankheit überfordert. Also das ist so die Situation, mit der sich Betroffene im Gesundheitssystem konfrontiert sehen.
Und das ist Stand Dezember 2023, was Sie gerade schildern.
Das ist ja immer noch so und das ist wirklich die tägliche und bittere und tragische Erfahrung, die Betroffenen heute und jetzt in Österreich machen, dass sie keinen Arzt und keine Ärztin finden, der sie behandelt.
Ja. Okay, ist gut. So, und in der Entschließung steht was anderes, nicht?
Es tut mir leid, ich bin ein bisschen muss ich noch ausholen und dann bin ich gleich
bei Ihnen. Sie haben alle Zeit der Welt, es ist nur so, also es erschlägt einen so, nicht, weil man ja immer glaubt, man würde in einem Staat leben, wo kranken Menschen geholfen wird. Ja. Und das, was Sie schildern, unterscheidet sich so dramatisch von dem, was, glaube ich, die meisten Leute glauben, dass dieses Gesundheitssystem produziert, dass es halt, dass man atmen muss. Ja. So, das, aber
ich glaube,
Voransicht natürlich in aller Breite.
Ich glaube, das ist auch das Tragische an der Erfahrung mit MECFS, nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Angehörigen, dass man eigentlich alle, und da nehme ich mich mit ein, davon ausgegangen sind, dass wenn jemand von uns schwer krank wird, dass wir Hilfe finden. Und ich glaube, das ist so eine von den schwierigen Erfahrungen, die man mit MECFS machen muss. Wenn man es geschafft hat, irgendwie im Gesundheitssystem jetzt dann die Diagnose zu bekommen und vielleicht sogar noch geschafft hat, eben einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, in Behandlung zu sein, dann ist ja die zweite riesige Komponente, die das Leben prägt, ist das Thema soziale Absicherung und damit meine ich so Finanzierung der Existenz, Unterstützungsleistungen und da setzt sich eigentlich die Dramatik fort, weil die Diagnose MECFS im Sozialsystem auch nicht entsprechend anerkannt wird. Also das heißt, da geht es um Verfahren der Berufsunfähigkeitspension. Also das ist dann tatsächlich die Ebene des Einkommens, der finanziellen Unterstützung. Da geht es aber auch um die Anerkennung eines Grades der Behinderung und um die Anerkennung einer Pflegestufe, wo es dann auch nochmal um finanzielle Unterstützung geht. Und hier machen die Betroffenen eigentlich durch die Bank noch einmal ganz, ganz katastrophale Erfahrungen. Das heißt, das fängt an bei Situationen, in denen Betroffene bettlägerig sind und nicht mehr zu Terminen erscheinen können, ist es oft schon sehr, sehr schwierig, einen Hausbesuch für so eine Begutachtung zu organisieren. Also ganz oft wird einfach abgelehnt, dass die Gutachter oder Gutachterinnen zu Hause begutachten, zum Beispiel für eine Berufsunfähigkeitspension. Und in diesen Begutachtungen stellt sich die Situation, wir haben in Österreich halt keine Gutachter und Gutachterinnen, die auf MECFS spezialisiert sind. Und oft ist dann das Ergebnis dieser Begutachtungen, dass halt keine Unterstützung zusteht, dass halt keine Berufsunfähigkeit vorliegt und die Betroffenen stehen dann quasi völlig ohne finanzielle Absicherung da. Und wenn das in Ordnung ist, ich würde da gerne ein Beispiel vorlesen, bitte. Weil das macht's, glaube ich, nochmal ein bisschen anschaulicher und angreifbarer. Wir haben im November, also wir sammeln immer wieder, natürlich mit Konsent, also wir fragen dann, ob wir das verwenden dürfen. Wir haben immer wieder unterschiedliche Aktionen und im November hatten wir eine Postkartenaktion an das Gesundheitsministerium und an das Wissenschaftsministerium. Und hier haben wir die Betroffenen gebeten, sie sollen bitte ihre Erfahrungen schildern. Und da haben wir zum Beispiel eine Postkarte bekommen vom Herrn Sebastian T., der ist 29, der hat MECFS nach einer Covid-Infektion entwickelt, der ist ehemaliger Servicetechniker, war früher 150 Tage im Jahr beruflich unterwegs und heute ist er bettlägerig. Und eben der Sebastian T. ist einer von den Fällen, der zum Beispiel ganz massiv schon einmal drum kämpfen muss, dass überhaupt zu Hause begutachtet wird. Und er hat uns geschrieben, ich bin mittlerweile zu ca. 80% bettlägerig, kann mich selbst nicht immer versorgen, muss alle meine Hobbys aufgeben und habe eigentlich so gut wie kein Privatleben mehr. Die Beraterin beim AMS weiß nicht, was sie mit mir machen soll. Die EGK fühlt sich nicht mehr zuständig und die PVA gesteht mir zwar meine Erkrankung zu, sieht aber keinen Grund für Unterstützung. Die Gutachter sind abwertend und kennen MECFS nicht oder bezeichnen es als Verlegenheitsdiagnose. Und so geht es ganz vielen. Also zwei Beispiele hätte ich noch, wenn das in Ordnung ist.
Bitte.
Ja. Und wir haben uns die Beispiele herausgenommen, nicht weil das jetzt so Einzelfälle sind, die wir hervorheben wollen, sondern weil das ganz, ganz typische Erfahrungen im Gesundheits- und Sozialsystem sind, die MECFS-Betroffene machen. Der zweite Fall ist die Frau Elke, die ist 27, also eben 29 war der Herr Sebastian und 27 auch die Frau Elke hat also ihre Krankheit nach einer Covid-Infektion entwickelt. Und sie ist, und das muss man auch sagen, das ist ein ganz typisches Schicksal, zurück zu ihrer Familie gezogen. Ja, das sind ganz viele Leute in dem Alter, die dann einfach zu den Familien wieder zurückziehen, weil sie einfach die Unterstützung brauchen auf allen Ebenen. Also wurscht, ob das jetzt das Einkaufen ist für Leute, die schwerer betroffen sind, die Pflege oder das Finanzielle. Und sie hat uns geschrieben, dass sie relativ schnell nach ihrer Covid-Infektion gewusst hat, dass irgendwas nicht stimmt, weil sie einfach nicht mehr gesund wurde. Und sie hat dann versucht, Hilfe zu bekommen, zuerst in ihrem Bundesland. Und das hat einfach niemanden gefunden, der sich damit auskennt. Und sie schreibt, ich habe mich Ende 2021 mit Covid-19 infiziert. Nach mehr als einem Jahr vergeblicher Arztsuche habe ich begonnen, Ärzte in Wien und Deutschland zu kontaktieren. Ich hatte riesiges Glück und bekam zufällig einen Termin bei einem Spezialisten. Ohne Telemedizin dieses Arztes hätte ich weiterhin keine medizinische Versorgung. Zum Zeitpunkt des Ersttermins, das möchte ich nochmal betonen, zum Zeitpunkt des Ersttermins konnte ich aufgrund der starken Symptomatik schon einige Monate lang nur mehr wenige Minuten am Stück sprechen, nur mehr wenige Worte am Tag am Handy schreiben und Dinge wie Zähneputzen waren fast unmöglich. Und da möchte ich einfach nochmal zwei Dinge hervorheben. Das eine ist einfach die Schwere, also der Krankheit. Drei Dinge, mir fallen immer noch mehr ein. Das zweite ist, dass es als Glück bezeichnet wird, wenn man überhaupt jemanden findet, der einem einen Telemedizintermin anbieten kann, der aber auch noch privat zu zahlen ist. Also das muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Und das dritte ist, solche Fälle sind in keiner Statistik ersichtlich in Österreich. Also das gibt es halt eben, wie gesagt, es gibt keine Erhebung der Zahlen im niedergelassenen Bereich, es gibt schon gar nicht im privaten Bereich. Also diese Fälle scheinen noch nirgends auf.
Und darf ich noch eine vierte Zahl fragen dabei, nämlich ob Sie eine ungefähre Einschätzung haben, wie viel Prozent der Covid-Erkrankten MECFS entwickeln?
Ja, also dazu hatten Sie auch ein sehr, sehr gutes Gespräch mit der Professorin Katrin Hoffmann. Und die beschäftigt sich eben als Professorin für Public Health und Primary Care sehr stark mit den Prävalenzen. Sie hat das letztens so zusammengefasst, dass man etwa davon ausgehen kann, dass 10% derer, die sich infizieren, eine Form von Long-Covid entwickeln. Es waren so 2-4% dann Post-Covid. Und davon kann man ausgehen, noch einmal ein Teil der MECFS entwickelt. Und ob es jetzt 1% ist, das ist, oder ob es jetzt 0.5% ist, und das klingt jetzt sehr, sehr hart, ja, aber das sind wenn wir jetzt aufrechnen und ein bisschen großzügig sein und sagen, wir haben in Österreich 7 Millionen Infektionen, und ob es jetzt 70.000 Menschen sind, die wirklich schwerst krank da nach einer Infektion rausgehen und keine Behandlung haben, oder ob es 35.000 sind, es sind zu viele. Es sind zu viele. Wir haben nicht mal für die Betroffenen, die vor der Pandemie da waren, so eben, wenn wir sagen, 30.000 sollen es circa, ja, also zwischen 26 und 80 ist in der Literatur alles drin, aber wenn wir sagen, es waren 30.000, es gibt für die gar keine Versorgungsstrukturen, und es kommen halt jetzt nochmal so viele dazu oder mehr. Also es ist eine Katastrophe.
Ja. Sie wollten noch die dritte Karte.
Wenn das in Ordnung ist.
Ja,
genau. Unbedingt. Die dritte Betroffene, die uns erlaubt hat, ihren Aufruf oder ihre Postkarte zu teilen, ist die Frau Birgit M., die ist 29. Und das ist auch das ist eine von den Betroffenen, die MECFS schon vor der Pandemie entwickelt hat. Und das ist auch so eine ganz typische Geschichte im Sinne von sehr früh krank geworden, dann aber noch studiert. Und dann ist die Situation, wie kommt man zur sozialen Absicherung, wenn man keinen Anspruch auf Berufsunfähigkeitspension hat, weil man eben während des Studiums zum Beispiel schwer erkrankt wurde. Also das ist wirklich ein Punkt, der viele Betroffene betrifft, weil es eben die Krankheit relativ in jungen Jahren ausbricht. Und ihre Geschichte ist halt auch ganz typisch. Sie schreibt, ich wurde in 10 Jahren von Ärzten nicht ernst genommen. Meine Symptome wurden darauf geschoben, dass ich eine junge Frau bin. Meine Zustandsverschlechterungen wurden als Depression diagnostiziert. Mir wurde unterstellt, dass ich gerne krank und faul sei. Später bekam ich vom Neurologen die Diagnose MECFS. Von dieser Krankheit hatte meine Hausärztin noch nie gehört. Statt einer Verschreibung eines Rollstuhls wollte sie mich ins Krankenhaus einweisen lassen, mit der Begründung, es kann nicht sein, dass sie in ihrem Alter keine Energie zum Gehen haben. Und das sind also zusammengefasst 3 Beispiele, die aber nicht für sich allein stehen, sondern für ganz, ganz viele, und die stehen für wirklich strukturelle Probleme. Und jetzt schlage ich den Bogen zur Petition, und das wollten wir in der Petition aufzeigen und haben da eben versucht, auf diese Punkte der Information und Aufklärung, medizinische Versorgungsstrukturen, soziale Absicherung und Forschungsförderung einzugehen. Und nach diesem Entschließungsantrag, der eben diesen April einstimmig im Nationalrat beschlossen wurde, ist noch nicht viel passiert. Um es sehr freundlich zu formulieren, ich glaube, die größte Enttäuschung aus unserer Sicht als Patientinnenorganisation ist, dass es MECFS nicht in der aktuellen Leitlinie für das Management von postviralen Erkrankungen drinnen steht. Also es ist als Thema hier explizit ausgenommen. Obwohl die Leitlinie thematisch geöffnet wurde, hat man sich entschieden, MECFS hier nicht aufzunehmen. Wir haben zweieinhalb Jahre lang versucht, wirklich hier sehr konstruktiv mitzuarbeiten. In anderen Ländern ist es üblich, dass Patientinnen und Organisationen in die Erstellung von Leitlinien einbezogen werden. Wir hatten hier die Zusicherung von Seiten des Ministeriums, von Seiten der ÖGAM und den Entschließungsantrag, wo das auch dezidiert drinnen steht, und leider ist das im Sommer gescheitert. Und derzeit, was schon Hoffnung gibt, im November jetzt, Ende November gab es ein Symposium des Gesundheitsministeriums gemeinsam mit der Gesundheit Österreich GmbH, und hier wurde dann auch tatsächlich ein Schwerpunkt zur MECFS gesetzt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt und notwendig. Und hier wurde dann angekündigt, dass ein Referenzzentrum für MECFS geschaffen werden soll. Das heißt, soweit wir das verstehen und soweit das bisher kommuniziert wurde, ist es keine Anlaufstelle für Betroffene, sondern soll mehr in der Forschung angesiedelt werden und ein Ort des Wissens werden. Es ist ein nationaler Aktionsplan angekündigt worden, jetzt im November. Und es soll konkrete Maßnahmen zum Kompetenzaufbau geben. Wir denken, als Patientinnenorganisation sind das wichtige Schritte. Aber es braucht jetzt dann tatsächlich eine konkrete Umsetzung, und es braucht vor allem auch Maßnahmen, die konkret bei den Betroffenen ankommen.
Da passt jetzt sehr gut eine Frage von einer Zuseherin oder einem Zuseher. Gibt es irgendwelche konkreten Zusagen, wie beispielsweise zumindest die Schaffung von Anlaufstellen? Also jetzt über die konkreten Absichtserklärungen hinaus sozusagen irgendwas, was man belastbar angekündigt hat?
Nein, aktuell leider nicht. Wir setzen uns oder wir versuchen uns auf allen Ebenen schon lange eben genau für das Thema Anlaufstellen einzusetzen, weil das ist das, was die Betroffenen wirklich dringend brauchen. Also natürlich ist jeder Schritt ein guter Schritt, der auch Forschung ist ganz, ganz dringend notwendig und wichtig. Aber gerade zum Thema Anlaufstellen gibt es aktuell kein Commitment, keine Zusicherung und auch keinen Plan. Problematisch, und das ist auch so ein Punkt, den Sie mit der Professorin Hoffmann erörtert haben, ist die Zuständigkeit im Gesundheitswesen im Österreichischen, die ist sehr, sehr aufgesplittet, sehr aufgeteilt, und die Situation, vor der wir im Moment stehen, ist, dass halt keine Ebene, also Bund, Länder, Sozialversicherungen möchte oder kann hier den wirklich Verantwortung übernehmen und sagt, okay, wir machen das jetzt, sondern es ist im Moment eher so ein Zuschieben von Kompetenzen, wo die Betroffenen, muss man ganz ehrlich sagen, durchfallen. Und wenn ich darf, vielleicht noch ein paar Sätze zu was würde es denn an Versorgung brauchen? Also wir fordern jetzt als Patientinnenorganisation nichts, was außergewöhnlich wäre oder neu in dem Sinne. Ja. Also es geht nicht darum, Dinge umzusetzen, die für keine andere Krankheit in Österreich umgesetzt sind, sondern es geht wirklich hier, Strukturen aufzubauen, wie sie für andere schwere und chronische Erkrankungen in Österreich bereits bestehen. Also wenn man sich das Beispiel der Multiplen Sklerose anschaut, da gibt es in etwa 14.500 Betroffene. Und da gibt es in Österreich 139 zertifizierte Anlaufstellen, und 50 dieser Anlaufstellen sind dann Kliniken in Österreich. Das heißt, man kann in Österreich in 50 Krankenhäuser gehen und hat dort wirklich eine Spezialambulanz mit entsprechenden Möglichkeiten. Und MECFS ist so eine schwere und komplexe Erkrankung, da braucht es ähnlich spezialisierte Ambulanzen, also Spezialambulanzen ist das Wort, die interdisziplinär arbeiten, wo die Betroffenen wirklich eine gute Diagnosestellung bekommen, die interdisziplinär abgeklärt ist. Die entsprechenden Untersuchungen werden dort gemacht. Das funktioniert nicht in einem hausärztlichen Setting, das funktioniert nicht in einem niedergelassenen Bereich, sondern da braucht es wirklich interdisziplinäre Expertise, da braucht es entsprechende Geräte und Verfahren, da müssen verschiedene Proben genommen werden und so weiter. Das funktioniert nur in Spezialambulanzen. Und die braucht es ganz, ganz dringend für MECFS. Und wir freuen uns, wenn es mal eine in Österreich gibt. Natürlich, das Ziel muss flächendeckend sein. Idealerweise ist das angesiedelt an einer Universitätsklinik, um die entsprechenden Strukturen auch zu nutzen, um auch den Schritt und den Konnex in die Forschung zu setzen. Und natürlich braucht es auch auf den anderen Ebenen Maßnahmen. Also es braucht dann im niedergelassenen Bereich, es braucht auf der hausärztlichen Ebene eine breite Kompetenzinitiative, um wirklich auch das Verständnis für die Krankheit dort zu schärfen und zu stärken. Aber das alleine reicht eben nicht. Also wenn der Verdacht da ist von einem Hausarzt oder Hausärztin oder auch ein Facharzt und man sagt, es ist ein Verdacht auf MECFS da, wohin sollen sie denn überweisen, als nicht an eine Spezialambulanz? Also es braucht ganz, ganz dringend wirklich spezialisierte Strukturen. Und da ist halt so aktuell politisch die Situation, dass wirklich hier unterschiedliche Kompetenzempfinden derzeit gibt. Und wir setzen uns aber weiter dafür ein, dass wir da irgendwann ankommen.
Was meinen Sie mit unterschiedlichem Kompetenzempfinden? Dass man sie im Kreis schickt, oder?
Ja, so kann man es zusammenfassen. Also der Bund ist für die Versorgung vor allem eben im Bereich der Spezialambulanzen nicht zuständig, aber es könnte hier durchaus auch einen Auftrag durch den Bund geben, den es aktuell so in der Form nicht gibt. Also hier könnte man über die Bundeszielsteuerung einen Versorgungsauftrag an die Länder geben. Es wird, so wurden wir informiert, zwar jetzt durch den Finanzausgleich mehr Geld geben, um so Spezialambulanzen umzusetzen auf Ebene der Länder. Aber es gibt keinen klaren Versorgungsauftrag und die Länder und hier vor allem die Stadt Wien sieht aktuell nicht den Bedarf einer Spezialambulanz für MECFS.
Mit welchem Argument? Es gibt weniger Patientinnen, als Sie behaupten, oder es ist gar nicht so schlimm, oder was ist, also... Was ist das Argument?
So wie das derzeit nach, also ich, da wäre es, glaube ich, dann direkt gut, dort danach zu fragen, aber ich kann also von unserer Wahrnehmung und dem Verständnis, was kommuniziert wird, berichten. Und da ist so im Moment auch noch ein bisschen ein fehlendes Verständnis für die Schwere der Krankheit und die Komplexität und ein bisschen so die Vermischung mit dem Thema allgemeine Anlaufstellen für Long-Covid, die ja zugegebenermaßen in der Form, wie sie umgesetzt wurden, nicht gut funktionieren. Aber uns geht es eben gar nicht, also es kann eine Spezialambulanz keine Erstanlaufstelle sein. Und ich glaube, an diesem Punkt gibt es noch ein bisschen Kommunikationsbedarf, dass eben nicht darum geht, eine allgemeine Anlaufstelle zu schaffen, wo jeder, der denkt oder jeder sich einmal im Jahr checken lässt auf MECFS, also darum geht es gar nicht, sondern wirklich um spezialisierte Strukturen und Ambulanzen, wo auch hin überwiesen werden kann. Mhm. Und ich glaube, da fehlt, ja.
Da fehlt, ich möchte nochmal auf die Petition und die Entschließung des Nationalrats zurückkommen, denn da ist ja ein Adressat genannt. Genau genommen werden da zwei Adressaten genannt. Zunächst der Gesundheitsminister und dann der Bildungsminister. Und an den Gesundheitsminister geht da der offenbar einstimmig beschlossene, also sogar mit Stimmen der Opposition und der Regierung beschlossene Auftrag, sich für eine verbesserte Zusammenarbeit der Akteure im Gesundheitswesen und damit für eine bessere diagnostische und bedarfsorientierte therapeutische Versorgung von MECFS-Betroffenen in Österreich einzusetzen. Also wir haben schon irgendwie einen Adressaten, wir haben eine 100% Zustimmung und wir haben trotzdem einen jetzt 6 Monate im Kreis laufen. Kann man das so zusammenfassen?
Ich glaube, das kann man so zusammenfassen, ja. Mhm. Also als Patientinnenorganisation wollen wir natürlich trotzdem auch hervorheben, die angekündigten Maßnahmen sind gut. Aber es braucht darüber hinaus wirklich konkrete Maßnahmen im Bereich, eben wie Sie sagen, wie es auch da steht, der Versorgung, der Diagnostik. Es braucht Maßnahmen, die ankommen bei den Betroffenen. Und darüber hinaus natürlich ist ein Referenzzentrum, das sich auf Forschung konzentrieren soll, eine großartige Sache, die uns, glaube ich, langfristig sehr, sehr viel bringen wird. da geht es dann auch darum, wie gestaltet man das aus. Da geht es ganz, ganz massiv darum, wie ist die Frage der Finanzierung, können diese Personen dann noch vernünftig arbeiten. Die Frage der Besetzung, wen wählt man dort aus, dass sie wirklich Leute sind, die schon Erfahrung haben mit postinfektiösen Erkrankungen. Die Frage der Ausrichtung, es braucht sicherlich einen starken Schwerpunkt auf ME/CFS als eben eine postinfektiöse Erkrankung. Also das sind Dinge, die noch geklärt werden müssen, das sind sehr positive Dinge, aber im Bereich eben, wie Sie es zusammenfassen, der Versorgung, da gibt es noch massive Lücken und wir drängen und wir hoffen und wir bitten alle Betroffenen, dass wir hier gemeinsam an einem Strang im Sinne der Betroffenen endlich ziehen.
Ja, und jetzt gibt es aber noch zwei Faktoren, die wichtig sind. Das eine ist, es gibt wahrscheinlich eine noch immer weiter steigende Zahl von Betroffenen, weil wir ja die höchste Zahl an Covid-Infektionen derzeit verzeichnen, die es überhaupt je gegeben hat in diesem Staat. Und wir haben zweitens eine Wahl im nächsten Jahr, nicht? Also mit einem Gesundheitsminister, der schon angekündigt hat, danach für kein politisches Amt mehr zur Verfügung zu stehen, nicht? Beides sind jetzt vielleicht Faktoren, die nicht zu allzu viel Optimismus führen. Aber sie machen trotzdem weiter und hoffen, nicht? Dass,
ja, also wir hoffen auf der einen Seite natürlich, das Prinzip Hoffnung gilt immer, aber also wir sind auch wirklich im Rahmen unserer Möglichkeiten wirklich dahinter. Also wir sind ständig im Kontakt und im Austausch und wir versuchen wirklich Termine bei allen Betroffenen regelmäßig, also Betroffenen im Sinne jetzt der Stakeholder, bei allen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern regelmäßig anzuklopfen, regelmäßig nachzufragen. Ich glaube, eine oder wenn ich so ein bisschen auch ein Fazit von unserem Einsatz ziehen darf, ich glaube, eine Sache, die in Österreich nicht so gut funktioniert, ist das Thema Patientinnenbeteiligung. Also ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Wir sind da in den Prozessen eigentlich darauf gekommen, dass es sowas wie eine strukturelle Einbeziehung von Patientinnen als Expertinnen ihrer Krankheit oder ihrer Erkrankung in Österreich auf keiner Ebene strukturell vorgesehen ist. Das heißt, wir müssen uns wirklich jeden Termin und jede Einbeziehung wirklich erkämpfen. Und es scheitert auch ganz oft. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also wir haben oft das Gefühl, wir werden mehr beschäftigt als beteiligt. Das ist sehr bitter, vor allem wenn man weiß, unter welchen Umständen wir arbeiten. Also gesundheitlich. Ich glaube, das ist was man jetzt über die Erfahrung mit ME/CFS hinaus und über unser Engagement, wenn man das so als Fazit ziehen kann, also Patientinnenbeteiligung, da gibt's in Österreich sicher noch massiv Luft nach oben.
Ja, und diese Termine, das muss man noch einmal betonen, die Sie erwähnen, die finden ja dann statt mit Menschen, die selbst schwerst krank sind, nicht? Also jeder, der bei Ihnen als Patientinnenorganisation mitarbeitet, ist, oder die meisten zumindest, sind selbst betroffen und die haben nicht allzu viel an Energie und Tagesfreizeit, um sich dann in irgendein Ministerium oder eine Zielsteuerungskommission zu setzen, mal einfach so, ne? Also es führt zu einer strukturellen an den Rand drängen, auch deswegen, ne?
Ja, also was in unserem Engagement sicher schwierig ist, also sind alle, die bei uns sich engagieren, sind entweder selbst betroffen, ja, oder direkt oder indirekt, genau, oder Angehörige. Ja. Ja. Und also da gibt es auch eine große Fluktuation im Sinne von, dass sich der Zustand einfach zum Beispiel bei manchen verschlechtert und die schaffen es nicht mehr teilzunehmen. Grundsätzlich ist es schwierig, weil die ME/CFS-Betroffenen, die jetzt noch in irgendeiner Weise sich engagieren können, sind meistens einfach damit beschäftigt, finanziell zu überleben. Das heißt, die stecken die letzte Energie noch in die Arbeit hinein, ins Studium noch fertig machen oder so. Und die da sowieso schon raus sind, sind einfach so schwer krank, dass es nicht mehr möglich ist, sich zu engagieren. Also das ist sicherlich eine der großen Herausforderungen für das politische Engagement.
Ja, Es kommt wieder aus dem Publikum das eine oder andere. Hier fragt jemand, ob Sie in der Gesundheitsreform Chancen für Ihr Anliegen sehen.
Also so wie wir informiert sind und wie wir auch informiert wurden, gibt es in der Gesundheitsreform doch einen substanziellen Topf für Möglichkeiten, zum Beispiel eine Spezialambulanz zu finanzieren, auch wenn jetzt keine dezidierte Aufforderung und kein dezidierter Push dorthin damit verbunden sind, aber grundsätzlich, wenn es tatsächlich so ist dann, und hier die finanziellen Mittel entsprechend aufgestockt wurden, damit die Länder solche Spezialambulanzen auch finanziell besser umsetzen können, dann wäre das definitiv ein ganz, ganz wichtiger Baustein.
Ja, ich würde gerne Frau Heinzel zwei Fragen gegen Ende kommend noch mit Ihnen erörtern. Die eine ist, ob es Staaten gibt, an denen Österreich sich orientieren könnte, also ob es Best Practices gibt, die mit der Erkrankung besser umgehen als dieses Land. Und die zweite Frage, ganz fundamental, wie kann man Ihnen, also Ihrer Organisation helfen? Was kann man tun?
Also das Best Practice, es gibt sicher Länder, auch in der EU, die einzelne Dinge besser machen, also ganz sicher. Und da werden jetzt die Betroffenen aus Deutschland wahrscheinlich die Hände über den Kopf schlagen, weil bei denen die Situation ebenfalls katastrophal ist. Aber da gibt es zumindest ein paar einzelne Punkte, die ich schon betonen möchte, die dort gut laufen. Das eine ist, es gibt dort bereits zwei so spezialisierte Zentren, ja, und vielleicht muss man dann eher sagen, okay, es sind keine Anlaufstellen für Betroffene, die jetzt einen Versorgungsauftrag abdecken können, weil in der Charité gibt es das Fatigue-Zentrum, das geleitet wird von der Professorin Scheibenbogen, das wirklich großartige Arbeit leistet und hier auch nicht der Versorgungsauftrag im Vordergrund steht, sondern die Forschung. Aber das sind doch zwei Leuchttürme, die es in Deutschland gibt, die auch politisch einen sehr, sehr großen Einfluss haben, weil da gibt es eben die Kompetenz. In München ist es mit der Professorin Uta Behrens das Zentrum, das sich auf Kinder spezialisiert hat, und in Berlin Charité mit der Professorin Scheibenbogen. Also das sind zwei wirklich Leuchttürme der Kompetenz, Leuchttürme der Forschung, die sind massiv wichtig auf jeder Ebene. Also wie gesagt, deswegen sehen wir diese Gründung des Referenzzentrums sehr, sehr positiv, weil das braucht es auf jeden Fall. Das Zweite ist, dass hier bereits Gelder fließen, das angekündigt wurde, und das ist im November, hat das in den Schlagzeilen, ist es sichtbar geworden, dass das Ministerium für Gesundheit 2024 bis 2028 153 Millionen Euro für Forschung, Long-Covid und MECFS hier veranschlagt hat, auch für Versorgungsforschung. Das Wissenschaftsministerium zwischen 2021 und 2026 51 Millionen Euro. Also da kann man jetzt streiten, ist das viel, es ist wahrscheinlich viel zu wenig, ja. Also insgesamt so 200 Millionen Euro sind einmal mehr als nichts. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall, kann man dort einmal hinschauen, quasi als positives Beispiel. Es gibt in den Niederlanden ein Forschungsprogramm mit 28 Millionen Euro, wo hier wirklich eine langfristige Finanzierung von Forschung möglich ist. Also das sind Beispiele in der EU, die man sich anschauen kann, die auf jeden Fall positiv sind. Dann gibt es halt einzelne Zentren, eben die über das Zentrum der Charité hinaus. In den USA gibt es da positive Beispiele. In Island wird gerade eins aufgebaut. Um nochmal auf Deutschland zurückzukommen, da gibt es jetzt mittlerweile einen regelmäßigen runden Tisch Politik und Betroffene und Stakeholder des Gesundheitssystems. Also das sind die Dinge, die bei uns noch in der Ankündigungsphase sind und die bei uns noch weit weg von einer Umsetzung sind, die laufen dort schon. Und auch wenn das natürlich als Betroffener noch zu wenig und auch bei den Betroffenen kommt noch nicht genug an, aber die sind uns einige Schritte voraus, und ich glaube, das wäre wichtig, dass man da jetzt auch einen Gang zulegt, um diese Schritte aufzuholen. Der zweite Punkt, wie kann man uns unterstützen? Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, auch sehr niederschwellige Möglichkeiten, also für alle, auch jene, die noch nicht mit dem Thema zu tun haben, ist einmal das Erste, sich informieren. Wir haben auf unserer Presseseite gut geschriebene Artikel, die zum Einstieg in das Thema toll sind. Wir haben dort drei, genau, super, danke fürs Einblenden. Wir haben dort drei, das ist die Medienguideline, zum wie spricht man am besten über ME/CFS, aber unten haben wir die gut ausgewählten Pressebeiträge und ganz unten haben wir drei Dokumentationen, dass mir das Wort noch einfällt, die man sich anschauen kann. Also die sind wirklich alle drei zu empfehlen, anschauen, informieren, drüber reden. Vielleicht jetzt, wenn die kalte Zeit da ist, Weihnachtszeit und die Leute wollen vielleicht irgendwelche Filmempfehlungen sagen, ihr schaut euch Unrest auf YouTube an, das ist eine ganz gute Doku und es ist eigentlich katastrophal, wie da die Situation ist. Also das ist mal was ganz basic und niederschwelliges. Wenn ich einen Satz noch reinschieben darf hier, also es gibt sowohl von SRF als auch von Arte, also in Deutschland und der Schweiz, öffentliche Dokumentationen. Wir fragen regelmäßig an, wir hoffen, dass es in Österreich auch irgendwann eine geben wird. Also das wäre vielleicht noch so ein Wunsch ans Christkind, den ich da jetzt noch kurz platzieren darf. Aber zurück zum, wie kann man unterstützen? Also drüber sprechen, sich informieren, vielleicht mal mit anderen Leuten sprechen. Hey, hast du das eigentlich schon mal gesehen? Hast du das gehört? Das ist so ganz basic. Der nächste Schritt wäre, für Betroffene gilt immer das, was im Rahmen der Kräfte und der Zeit möglich ist. Was man auf jeden Fall tun kann, ist Politikerinnen und Politiker anschreiben. Das hilft mehr, als man denkt. Wenn man sich raussucht und sagt, okay, wer ist in meinem Wahlkreis, vielleicht wer sitzt da im Nationalrat oder wer sitzt aus meinem Bezirk, aus meinem Bundesland, wer sitzt im Nationalrat, E-Mails schreiben und sagen, die Situation ist katastrophal, bitte können Sie sich dafür einsetzen, was wären mögliche Schritte, hier wirklich ein breites Bewusstsein auch auf der Politikebene zu schaffen, das durch eben zum Beispiel die Zahlen bisher nicht ausreichend da ist. Das, was man als Betroffene und betroffene Familie machen kann, und da geht es auch immer darum, wenn es im Rahmen der Möglichkeiten liegt, ist, sich zum Beispiel, wenn es Probleme gibt im Gesundheitssystem, aber vor allem auch im Sozialsystem, an Stellen wie die Volksanwaltschaft zu wenden, an die Patientinnenanwaltschaft. Und da geht es jetzt nicht in erster Linie darum, dass diese Stellen immer und sofort und gleich und schnell eine Lösung finden, sondern da geht es vor allem darum, die Situation sichtbar zu machen. Weil wenn sich genug Leute bei eben Patientinnenanwaltschaft und Volksanwaltschaft melden und sagen, es gibt hier das Problem, dass ich meine Berufsunfähigkeitspension nicht bekomme, obwohl mein Sohn, meine Tochter oder mein Partner bettlägerig ist und wir bekommen keine Unterstützung. Je mehr Leute das aufzeigen, desto mehr Druck kann auch von diesen Stellen ausgeübt werden politisch. Und was man natürlich auch machen kann, ist, dass man finanziell unterstützt. Also man kann bei uns Fördermitglied werden. Und regelmäßig unser Engagement unterstützen. Wir haben für Betroffene einen Unterstützungsfonds. Das heißt, wenn jemand betroffen ist und eine Mitgliedschaft bei uns hat, dann hat man auch einmal im Jahr die Möglichkeit, eine Arztrechnung einzureichen und zu sagen, hey, es gibt nur Privatärztinnen und Privatärzte und ich bräuchte da bitte in entsprechender finanzieller Situation eure Unterstützung. Das ist immer möglich. Das sind so grundsätzliche Dinge, die man tun kann. Mhm.
Frau Heinzel, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen allerdings nicht sehr fröhlich stimmenden Überblick. Ich möchte Ihnen auch noch mitgeben, eine Stellungnahme aus dem Publikum. Danke für die Arbeit der österreichischen Gesellschaft. Trotz schwerer Krankheit traurig, dass sich Kranke selbst um Hilfe kümmern müssen, obwohl sie immer Gefahr laufen zu crashen. Vielleicht können wir mit einem positiven Punkt trotzdem noch Schluss machen und sagen, man muss sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Nicht? Das haben wir schon irgendwann gesagt, glaube ich. Also ich möchte mich diesem Dank ganz, ganz herzlich anschließen. Es war eine großartige Einführung in dieses sehr, sehr himmelschreiende Problem, das Sie uns hier gerade mitgebracht haben. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür.
Ich möchte mich auch bedanken, dass Sie wirklich heute dem Thema eine ganze Stunde gewidmet haben. Die Sichtbarkeit und die Aufklärung ist wirklich extrem wertvoll. Vielen Dank, dass Sie das aufgegriffen haben und uns heute die Chance gegeben haben, das Thema aufzuzeigen. Dankeschön.
Dankeschön. Danke Ihnen, die Sie zugehört haben. Schön, dass Sie das getan haben. Ich hoffe, wir bleiben verbunden. Ich hoffe, Sie bleiben interessiert. Vor allen Dingen und heute vielleicht noch mehr als sonst hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder es so rasch wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.